DW Menschen und Märkte.
Ölpreis Jahreshoch nach Kürzungsbeschluss. Portugal vom Sorgenkind zum Musterschüler. Und Kuba, altes Abkommen und neue Hoffnungen. Das sind einige der Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Am Mikrofon begrüßt Sie Nicolas Martin. Viele Ölförderstaaten außerhalb und innerhalb der OPEC haben sich geeinigt. Sie wollen ihre Produktion mittelfristig drosseln. Heute hüpfte der Ölpreis auf den höchsten Stand seit 1,5 Jahren. Dieser Sprung dürfte Verbraucher eher ärgern, denn der Ölpreis beeinflusst die Kosten für viele Waren. Steigt der Ölpreis nach dem Schulterschluss nun immer weiter? Samir Ibrahim mit Antworten.
Von einer historischen Entscheidung ist die Rede, einer Zeitenwende, sogar von der Wiederauferstehung des Förderkartells der OPEC. Als Venezuelas Ölminister am Samstag in Wien vor die versammelte Presse trat, verkündete er sichtlich stolz: Wir haben einen Deal. Die OPEC hatte zuvor mit 12 anderen großen Förderländern beraten, ob man nicht gemeinsam die Fördermengen drosseln könnte, um den Ölpreis wieder anzukurbeln. Dass es geklappt hat, war eine Überraschung, sagt Mauricio Vargas von der Union Investment.
Insbesondere deswegen, weil ja auch Länder zu einer Einigung gekommen sind, die ja eigentlich geopolitisch völlig konträre Interessen haben.
25 Länder wollen nun an einem Strang ziehen. Prompt steigt der Ölpreis auf den höchsten Stand seit Sommer 2015. Ob das von Dauer ist, bezweifelt allerdings nicht nur Mauricio Vargas.
In der Vergangenheit hat die OPEC eigentlich ihre selbst gesteckten Förderziele immer übererfüllt und die einzelnen Mitglieder sich eigentlich nie wirklich an die Absprachen gehalten. Und deswegen wird es dieses Mal besonders spannend sein, ob eben die Mitglieder sich dieses eine Mal an die Absprachen halten werden.
Interessant ist die Reaktion an den Rohstoffmärkten, weil eine Drosselung noch gar nicht stattfindet. Russland zum Beispiel will seine Förderung erst ab April nächsten Jahres langsam zurückfahren. Dazu soll die Drosselung nur für ein halbes Jahr gelten. Und der größte Erdölproduzent der Welt war in Wien gar nicht dabei, die USA. Dank Fracking und Schieferölabbau kann sich das Land selbst versorgen und Öl darüber hinaus in alle Welt liefern. Allerdings ist das nur rentabel, wenn der Ölpreis auch genug einbringt. Und da wird es spannend, meint Union Investment-Experte Mauricio Vargas.
Der Ölpreis hat durch die Einigung schon jetzt wieder Niveaus erreicht, wo die ersten Schiefergas- und Schieferölproduzenten in USA profitabel produzieren können. Und das heißt, wir sehen auch hier wieder die erste Ausweitung der Produktion. Das heißt, wir könnten durchaus sehen, dass als Folge der Einigung und des dadurch gestiegenen höheren Ölpreises die Produktion in USA sich wieder ausweitet und Teile dessen, was man erreicht hat, nivelliert.
Skepsis ist bei den steigenden Ölpreisen also angebracht. Erst einmal wird Öl allerdings teurer werden, Benzin damit wohl auch. Da Öl in Dollar gehandelt wird, macht die derzeit starke US-Währung den Rohstoff für alle Nicht-Dollar-Länder noch teurer. Ein paar Cent werden der Liter Diesel und Benzin wahrscheinlich zulegen, meinen Experten. Was Autofahrer und Heizölverbraucher ärgert, freut in der Regel die Börse. Anleger folgen da einem simplen Muster, meint Robert Halver, Chefstratege der Baader Bank.
Dass die OPEC-Länder mehr Kaufkraft entwickeln können für die Weltkonjunktur. Die kaufen mehr. Unsere Mercedes, unsere BMW, unsere Porsches, unsere Audis. Das hilft der Weltkonjunktur und daher ist es an sich gut für die Aktienmärkte.
Dieses Mal allerdings reagiert der DAX kaum. Am Frankfurter Aktienmarkt interessiert man sich für die steigenden Ölpreise im Augenblick nicht, sagt Robert Halver.
Der DAX lässt einfach jetzt mal die Flügel etwas hängen. Er ist ja sehr stark gestiegen in der letzten Woche. Jetzt wartet man ab, ob der höhere Ölpreis die FED, die US-Notenbank, veranlasst, am kommenden Mittwoch irgendetwas Negatives zu sagen.
Die US-Notenbank FED schaut genau, wie sich der Ölpreis entwickelt. Sie kann ihre erwarteten Zinsanhebungen nur umsetzen, wenn sich die US-Wirtschaft weiter erholt. Die aber hängt mehr als andere am Ölpreis.
Samir Ibrahim berichtete. In den Iran, das letzte Geschäft des Landes mit dem amerikanischen Flugzeughersteller Boeing, ist 37 Jahre her. Kurz danach wurde der Iran zur Islamischen Republik. Die USA brachen jegliche Beziehungen ab, andere Länder folgten. Seit Anfang 2016 sind die internationalen Sanktionen gegen das Land weitestgehend wieder aufgehoben. Das trägt nun Früchte. So tätigte das Land heute das erste große Geschäft in den USA und bestellt wieder Maschinen beim Flugzeughersteller Boeing. Reinhard Baumgarten mit den Einzelheiten.
Irans staatliche Fluggesellschaft Iran Air und der US-Flugzeughersteller Boeing haben in Teheran einen Vertrag für den Kauf von 80 Maschinen unterzeichnet. 50 Flugzeuge des Typs Boeing 737 und 30 Boeing 777 sollen dem Iran innerhalb der kommenden 10 Jahre geliefert werden. Die erste Maschine wird 2018 erwartet. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf 16,6 Milliarden Dollar. Der Deal zwischen Iran Air und Boeing ist das erste nennenswerte Geschäft zwischen der Islamischen Republik und den USA seit mehr als 37 Jahren. Das Geschäft markiert auch einen wichtigen innenpolitischen Erfolg für Präsident Rouhani. Hardliner im Iran hatten sich vehement gegen Geschäfte mit den USA ausgesprochen. Mit dem Kauf der Flugzeuge sind auch ein Technologietransfer in den Iran sowie die Ausbildung iranischer Techniker verbunden. Irans Luftflotte ist aufgrund langjähriger Sanktionen veraltet. Das Land verliert Berechnungen zufolge jährlich rund 5 Milliarden Dollar an ausländische Fluglinien, weil iranische Fluggesellschaften potenzielle Kunden nicht mehr bedienen können. Im Januar will der Iran einen Vertrag über den Verkauf von 118 Flugzeugen mit Airbus abschließen. Der Vertragswert liegt bei rund 25 Milliarden Euro.
Reinhard Baumgarten berichtete. Nach Paris, dort hat heute der Prozess gegen Christine Lagarde begonnen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds soll in eine Finanzaffäre verwickelt sein. Der früheren französischen Wirtschafts- und Finanzministerin wird Nachlässigkeit im Umgang mit öffentlichen Geldern vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht ihr sogar eine Haftstrafe. Kerstin Gallmeier berichtet.
Es ist ein vielbeachteter Prozess mit einer prominenten Person auf der Anklagebank. 2008 hatte die damalige französische Wirtschafts- und Finanzministerin Christine Lagarde eine Zahlung von 400 Millionen Euro aus der Staatskasse an den französischen Geschäftsmann Bernard Tapie genehmigt. Das Geld war dem früheren Adidas-Besitzer Tapie von einem privaten Schiedsgericht zugesprochen worden, als Entschädigung in einem Streit mit der damals staatseigenen Bank Crédit Lyonnais. Das Gericht wirft Christine Lagarde Fahrlässigkeit vor, weil sie gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts keinen Einspruch eingelegt hatte. Lagarde habe so die Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht. Kurz vor Prozessbeginn verteidigte sich die IWF-Chefin im französischen Fernsehen. Sie habe den Unternehmer Tapie nicht bevorzugt behandelt. Bei einer Verurteilung drohen der IWF-Chefin bis zu ein Jahr Gefängnis und 15.000 Euro Strafe. Lagardes Anwälte haben angekündigt, eine Vertagung der Verhandlung zu beantragen.
Aus Paris berichtete Kerstin Gallmeier. Portugal, das ist für viele immer noch ein Sorgenkind der Europäischen Union. So wie Griechenland, Spanien und Irland hatte auch Portugal den Euro-Rettungsschirm bis Ende 2013 in Anspruch genommen. Seitdem zahlen die Portugiesen ihre Hilfskredite langsam wieder zurück. Jetzt geht aber offensichtlich alles ganz schnell. Im November überwiesen die Portugiesen eine Kredittranche an den Internationalen Währungsfonds, die eigentlich erst Anfang 2019 fällig gewesen wäre. Entwickelt sich das Sorgenkind zum Musterschüler? Oliver Neuroth über gute Zahlen und einseitiges Wachstum.
Auf dem Papier könnte es kaum besser aussehen. Die Wirtschaft in Portugal wächst wieder. Im zurückliegenden Quartal sogar so stark wie in kaum einem anderen EU-Land, nämlich um 0,8% im Vergleich zu den drei Monaten zuvor. Einen höheren Wert in Europa kann nur Slowenien vorweisen. Darüber freut sich die sozialistische Regierung Portugals. Auch von der EU-Kommission kommt Lob. Im Sommer sind im Land viele neue Jobs entstanden. Allerdings handelt es sich hauptsächlich um befristete Stellen im Tourismusbereich. Francisco Alfonso ist einer dieser Saisonkräfte, der den Sommer über als Kellner im Urlaubsort Peniche gearbeitet hat. Viele von uns werden nur im Sommer beschäftigt, für drei Monate. Die meisten Restaurants zahlen auch keine Sozialabgaben. Aber wenn wir arbeiten wollen, müssen wir uns dem unterwerfen. Es gibt keine Alternative. Jetzt, wo die Saison vorbei ist, sucht sich Francisco wieder einen Job in einer Fabrik. So macht er das seit Jahren. Doch gerade in diesem Bereich, in der Industrie, hat Portugal weiterhin nicht viel zu bieten. Aurora Teixeira, Wirtschaftsprofessorin an der Uni Porto, warnt deshalb, das Land dürfe sich nicht auf dem Tourismus ausruhen. Es müssten mehr Waren hergestellt und exportiert werden. Die Finanzpolitik funktioniert nicht und das seit vielen Jahren. Staaten und auch Privathaushalte verschulden sich immer stärker. Und die Banken wurden dazu genutzt, die Schulden aufzukaufen, auch wenn das eigentlich verboten ist. Die Banken haben nun die toxischen Papiere in ihren Büchern und kommen ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nach, Geld an Unternehmen zu verleihen. Vor allem kleine und mittlere Betriebe kommen deshalb nur schwer an Kredite. Immerhin, die portugiesischen Banken werden heute strenger kontrolliert als noch zu Hochzeiten der Krise und sind damit nach Ansicht vieler Experten inzwischen besser auf eventuelle Schwierigkeiten vorbereitet. Problematisch bleibt aber die hohe Staatsverschuldung Portugals. Sie ist auf gut 130% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Zum Vergleich, in Deutschland sind es etwa 70%. Die Zinsen, die Portugal für geliehenes Geld zahlen muss, steigen immer weiter an. Für die sozialistische Regierung ist klar, das muss sich ändern, damit das Land wieder investieren kann. So sieht es auch der Soziologe João Teixeira Lopes.
Portugal conseguisse respirar.
Portugal muss wieder atmen können. Das heißt, wichtige Investitionen zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr tätigen, Probleme im Gesundheitswesen angehen, im Bildungssystem ebenfalls. Erleichterungen müssen für uns her, sonst funktioniert es nicht. Der Soziologe schlägt vor, mit den internationalen Geldgebern die Schulden neu zu verhandeln, so wie es Griechenland erfolgreich gemacht hat. Wirtschaftsprofessorin Aurora Teixeira sieht es genau anders. Sie hält es für unbedingt nötig, dass Portugal all seine Schulden zurückzahlt, auch wenn das lange dauere. Nach ihren Worten sind damit weitere Einschnitte für die Bevölkerung verbunden. Doch die Regierung traue sich nicht, ihnen diese schlechte Nachricht zu überbringen.
Oliver Neuroth berichtete. Genau wie für Portugal ist auch für Kuba der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle. Seit heute bekommt der sozialistische Staat auch Geld von der EU für Landwirtschaft, Austauschprogramme und vieles mehr. In Brüssel unterzeichneten Vertreter der EU und Kuba ein entsprechendes Abkommen. Anne-Kathrin Mellmann über ein altes Abkommen und neue Hoffnungen.
Im Dorf Biran im Osten Kubas besichtigen spanische Touristen das Geburtshaus des kürzlich verstorbenen Revolutionsführers Fidel Castro. Eine Mitarbeiterin des Museums preist die Errungenschaften des kubanischen Sozialismus und ruft einen der Spanier zur Ordnung, weil der Castro einen Diktator genannt hat. Die Gruppe ist sich einig, Kuba sei ein interessantes Reiseziel und habe großes Potenzial. Das Land ist auf das Geld der Touristen angewiesen. Auf den großen Ansturm sei es jedoch nicht vorbereitet, meint der spanische Bauunternehmer Miguel Ángel. Die Kubaner sind in der Revolution hängen geblieben. Wenn sie sich nicht endlich davon lösen, werden sie nie durchstarten. Hier herrscht Stillstand. Es ist wie vor 50 Jahren. Sie schleppen Ballast herum und sind deshalb nicht beweglich. Die Revolution muss merken, dass 50 Jahre vergangen sind und sich das Land endlich ändern und in die Zukunft gehen muss. Wenn nicht, kommen sie nicht voran. Solche Gedanken haben in der Kooperationsvereinbarung zwischen Kuba und der Europäischen Union keinen Platz. Politisch kann Kuba so bleiben, wie es ist und bekommt trotzdem Unterstützung. Das Verhältnis an Bedingungen zu knüpfen, sowie im bislang gültigen sogenannten gemeinsamen Standpunkt, gehört der Vergangenheit an. Bedingungen waren bislang die Einhaltung der Menschenrechte sowie politische Veränderungen, also Pluralismus im kommunistisch regierten Einparteienstaat. Den gemeinsamen Standpunkt von 1996 hatte der damalige spanische konservative Ministerpräsident Aznar in der EU durchgesetzt. Das politische Verhältnis zwischen EU und Kuba lag seither auf Eis. Der EU-Botschafter in Havanna, Germán Portocarrero, relativiert. Es ist nicht so, dass die guten Beziehungen 1996 zerstört wurden. Schwieriger waren die Jahre zwischen 2003 und 2006, nachdem es zu Verhaftungen aus politischen Gründen gekommen war. Der gemeinsame Standpunkt wurde in einer Zeit beschlossen, in der sich Kuba leicht öffnete. Die Prinzipien galten für alle, aber einzelne EU-Mitglieder schlossen bilaterale Verträge mit Kuba ab, weil sie nötig waren. Der Tourismus begann, die Investitionen, ein gesetzlicher Rahmen war nötig. Deshalb konnten sich die EU-Staaten nicht vom gemeinsamen Standpunkt einschränken lassen. Sie brauchten Kooperationsvereinbarungen. Einige, aber nicht alle. Deutschland zum Beispiel wartete damit bis zum vergangenen Jahr. Schon jetzt sind europäische Unternehmen die wichtigsten Auslandsinvestoren auf Kuba. Etwa ein Drittel der Touristen kommt aus Europa. Zusätzlich wird Kuba jetzt Geld von der EU erhalten. Für seine Landwirtschaft, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen oder um Studenten nach Europa schicken zu können. Die Hilfe kommt im richtigen Moment. Kuba durchlebt wieder eine schwierige wirtschaftliche Phase, weil der größte Unterstützer, Venezuela, in der Krise steckt.
Anne-Kathrin Mellmann berichtete. Mit diesem Beitrag endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Jan Eisenberg. Am Mikrofon war Nicolas Martin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.